Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
Webseiten, Online-Shops und andere digitale Angebote müssen vom 28. Juni dieses Jahres an barrierefrei sein. Das sieht das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG, vor. Auch Zahlungsterminals, Bankautomaten und E-Books zählen dazu. Aber was bedeutet das neue Gesetz? Wie kam es dazu? Wer muss die Regelungen umsetzen? Und wie funktioniert das Gesetz? Das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Präsidiumsgesprächs. Zu Gast sind dieses Mal die stellvertretende Geschäftsführerin und Justiziarin des DBSV, Christiane Möller, und das DBSV-Präsidiumsmitglied und Leiter des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen, kurz DZB Lesen, Professor Dr. Thomas Kalisch. Das Gespräch führt Leonie Koll.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Aufnahme des Präsidiumsgesprächs, dieses Mal mit Christiane Möller und Thomas Kalisch. Wie geht's Ihnen heute?
Wunderbar.
Ja, super.
Sehr schön. Herr Kalisch, mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was wird für Sie persönlich eine Erleichterung in Ihrem Alltag?
Ja, also Bankautomaten, ja, das ist ein Thema, das gibt es zwar jetzt auch schon, aber wenn das verpflichtend wird und immer mehr um sich greift, wäre das schön. Und ich freue mich natürlich auch schon auf die vielen, vielen barrierefreien E-Books, die wir dann kriegen werden.
Ja, über die wir auf jeden Fall heute auch noch ein bisschen sprechen werden.
Das machen wir gerne.
Und Frau Meller, können Sie jetzt schon absehen, welches Unternehmen Sie am häufigsten wegen eines Verstoßes gegen das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz bei der Marktüberwachungsbehörde melden werden?
Naja, also wir hoffen natürlich, dass alle Unternehmen sich so gut an das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz halten, dass wir gar niemanden melden müssen. Deshalb wäre das, glaube ich, der falsche Weg, hier schon zu spoilern, wen wir da aber besonders im Auge haben. So würde ich das mal formulieren.
Ich hätte da so meine Vermutung, ja, so.
Aber Sie möchten es noch nicht sagen.
Nein, wir würden sagen, wir würden das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erstmal etwas Positives sehen und auch als Chance für Unternehmen. Also das, es ist ja nicht nur eine Chance für Verbraucherinnen und für Verbraucher, sondern vielleicht ja auch für Unternehmen. Und deshalb haben wir schon die Hoffnung, dass die Unternehmen sich tatsächlich auch gut an die Vorgaben zur Barrierefreiheit halten.
Gut, dann wollen wir mal genauer reingehen. Also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz kann man ja auch abkürzen als BFSG. Vielleicht passiert uns das auch im Laufe des Gesprächs. Also kann man das dann zuordnen. BFSG bedeutet Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Aber was hat es denn nun jetzt eigentlich damit auf sich? Was wird sich ändern?
Ja, was wird sich ändern? Ich starte vielleicht mal. Wir haben das erste Mal überhaupt in Deutschland verpflichtende Regelungen für die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit. Und das betrifft eben bestimmte Produkte und bestimmte Dienstleistungen, die sind vor allen Dingen digital. Also es geht nicht um alles, was wir uns wünschen würden, sondern eben um bestimmte Bereiche. Aber das ist eben ganz neu, dass wir in Deutschland das erste Mal tatsächlich Verpflichtungen zur Barrierefreiheit haben.
Ja, und Christiane Müller hat ja jetzt gesagt, dass es vor allem für Deutschland gilt, aber das noch dabei zu bemerkende Thema ist, dass es eigentlich europaweit gilt. Und das macht es natürlich auch spannend, wenn man dann nach Italien kommt oder nach Frankreich, dann hat man da auch ähnliche Ansprüche, kann man da geltend machen, respektive die Dinge, die da angeboten werden, die uns in Deutschland vielleicht zur Verfügung stehen, international, die dann trotzdem auch barrierefrei sind. Und das heißt ja auch für die Industrie, sich darauf einzustellen, europaweit solche Angebote zu schaffen. Wenn ich auf dem europäischen Markt etwas anbieten will, muss es eben in dem Bereich, wie wir gerade besprochen haben, barrierefrei sein.
Genau, und das betrifft eben, das vielleicht auch noch ganz wichtig, nicht nur diejenigen, die in Europa produzieren, sondern es betrifft eben auch die Unternehmen, die quasi von Übersee kommen und ihre Waren und Dienstleistungen hier anbieten. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, der Klassiker Amazon, ne? Wenn ich da was bestellen will, amerikanisches Unternehmen, auch die sind daran gebunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich aber auch nochmal vorheben möchte, weil es da ganz oft so Missverständnisse gibt, es ist sozusagen im Gesetz eine Positivliste. Das bedeutet, also es sind nur die Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu machen, die dort auch wirklich geregelt sind. und eben nicht alles, ne? Also gerade, wir haben es oft in der Diskussion, blinde und sehbehinderte Menschen wünschen und brauchen auch seit Jahren eigentlich barrierefreie Haushaltsgeräte, also Waschmaschinen, Herde, Kaffeemaschinen. Die sind leider nicht einbezogen bislang. Das ist ein echtes Problem, wo wir weiter dranbleiben müssen.
Okay, und das Wort Barrierefreiheit bedeutet ja sehr viel. Was können denn sich blinde und sehbehinderte Menschen besonders im expliziten Fall vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erhoffen?
Na, dass sie die Geräte und die Softwareanwendungen verwenden können mit ihrem Screenreader, das ist ganz klar. Also Barrierefreiheit heißt eben, ich habe mein Hilfsmittel, das ich nutzen kann, um bestimmte Dienstleistungen zu nutzen. Oder es gibt halt auch selbstsprechende Informationsterminals. Oder wir haben ja das Beispiel der Bankautomat, wo ich einen Kopfhörer reinstecken kann und dann spricht er mit mir. Ich kann es hören und alle anderen können es auch nicht hören. Das ist natürlich auch wichtig, ja. Aber zum Beispiel auch die Information, wenn ich mein Banking machen kann, mein Online-Banking, dass ich da mit meinem Screenreader in der Lage bin, das Online-Banking zu bedienen. Oder über den Bereich, den können wir ja noch mal detaillierter auch mal reden, das Lesen von E-Books, aber auch den Kauf von E-Books, dass ich erstmal auch im Webshop eines Verlages blättern kann, was suchen kann, heraussuchen kann, auch die Info erhalte. Ist dieses Buch barrierefrei? Okay, möchte ich es kaufen, dann kann ich es kaufen.
Das heißt, das Zwei-Sinne-Prinzip wird auf jeden Fall gestärkt und dass auch alle Informationen für alle Leute verfügbar sind.
Zwei-Sinne-Prinzip ist natürlich immer ein guter Ansatz, etwas barrierefrei zu machen. Und die technischen Dinge, die da zur Anwendung kommen, können wir sagen, sind halt Standards und Technologien, die über das World Wide Web Konsortium und auch über die bundeseinheitlichen Festlegungen und Richtlinien und Standards, die dafür definiert sind, an die muss man sich halten und die kann man einfach überprüfen. Und damit kann man auch die Qualität der Angebote sichern oder auch überprüfen. Das ist natürlich auch für die Anwender sehr nützlich, dass man da Mechanismen hat und geschaffen hat oder schaffen wird, muss man sagen, die eben eine Überprüfung möglich machen und auf den technischen Standards basieren, die eben helfen, die Barrierefreiheit umzusetzen.
Viele Produkte und Dienstleistungen, die das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betreffen, sind ja digital. Kann man denn trotzdem hoffen, dass das Gesetz auch eine Wirkung ja darüber hinaus haben wird, in andere Lebensbereiche, auf die Straße sozusagen?
Das weiß ich nicht. Also tatsächlich glaube ich, wird es eine erhöhte Sensibilität in der Wirtschaft erstmal für das Thema Barrierefreiheit, glaube ich, bringen. Weil man diese Vorschriften jetzt hat und ich könnte mir schon vorstellen, dass es Anbieter gibt, die vielleicht erkennen, ah, das hat ja irgendwie einen Nutzen, wenn ich das so barrierefrei mache. Ne? Das hat nicht nur Nutzen für Menschen mit Behinderungen, sondern das hat vielleicht auch einen Nutzen, weil ich mir neue Kundenkreise dadurch erschließen kann. Also wir haben immer mehr ältere Menschen in unserem Land, die irgendwann in irgendeiner Form sicherlich irgendwie mal eine Beeinträchtigung, eine gesundheitliche Beeinträchtigung bekommen und auf Barrierefreiheit angewiesen sein werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Sensibilität schon mal ein bisschen mehr schafft. Aber wie weit das gehen wird, das kann man heute, glaube ich, überhaupt noch gar nicht abschätzen.
Sensibilisierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Industrie davon zu überzeugen oder zu befähigen, das auch zu verstehen, welche Vorteile liegen für sie auch im marktwirtschaftlichen Sinne in der Barrierefreiheit. Und weil Sie gefragt haben nach diesen praktischen Anwendungen im Leben, ich träume davon und hoffe da sehr drauf, dass das Realität wird, dass wenn ich irgendwo eine Straßenbahn hinkomme zu einer Haltestelle, dass ich dann entweder über mein Smartphone oder auch über Alternativen mich informieren kann, was kommt da für eine Straßenbahn rein. Oder ich sogar vielleicht dem Fahrer noch eine kurze Info geben kann. Oder ich kann mich auch über mein Handy informieren, wie der Fahrplan aussieht, wann die nächste Bahn fährt. Wir haben hier natürlich das Thema auch wieder, dass nicht alle Menschen jetzt Smartphone-Nutzer sind. Wir wollen hier auch Lösungen schaffen, die eben auch ohne Smartphone funktionieren. Aber man muss natürlich klar sagen, die digitalen Kommunikationsmittel, die sind es, die uns das Leben an vielen, vielen Stellen weiterhelfen und erleichtern werden, gerade in diesen Bereichen, über die wir gerade gesprochen haben. Und deshalb lohnt es sich einfach auch für Menschen mit Einschränkungen, sich diesen Techniken zu widmen und sich mit diesen vertraut zu machen und die Vorteile dabei auch anwenden zu können.
Ja, absolut. Das ist ja dann schon mal sehr, sehr praktisch, auf jeden Fall für das tägliche Leben. Sie haben beide gerade schon angeschnitten, dass es ja jetzt an die Unternehmen geht, die sich ja anpassen müssen an dieses Gesetz. Vielleicht können wir mal in die Gesetzgebung, in das gesamte Verfahren schauen, wie da das Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Verbänden wie dem DBSV war, um das auseinander zu klabüstern sozusagen. Woher kommt denn überhaupt dieses Gesetz und wie ging das dann los?
Ja, also das kommt ursprünglich aus einer europäischen Richtlinie. Der Thomas Kalisch hat es schon angesprochen vorhin. Also wir haben auf europäischer Ebene es geschafft, diese Barrierefreiheitsanforderungen zu formulieren. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und also solange ich im DBSV bin, das ist jetzt 10 Jahre und ich glaube, es war schon vorher Thema, sind wir dabei, dass diese europäische Richtlinie in Gang kommt. Vielleicht auch für viele, die sich da jetzt über das neue Gesetz freuen, mal so den Zeithorizont, den das braucht, um wirklich Interessenvertretung zu machen, um so weit zu kommen, dass wir endlich Vorgaben zur Barrierefreiheit haben. Das dauert, das hat sehr lang gedauert. Wir haben es auf europäischer Ebene dann geschafft. Da wurde dann 2019 der European Accessibility Act, also diese europäische Richtlinie, erlassen. Die wurde dann in deutsches Recht umgesetzt. Also das ist mit europäischen Richtlinien so, die müssen in deutsches Recht umgesetzt werden, um wirksam zu werden. Das hat man in Deutschland gemacht mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was dann 2021 in Kraft getreten ist. Da haben wir sehr gewirbelt als DBSV auch, um zu gucken, ja, wie wird denn das Gesetz umgesetzt? Ne? Wird es eher sozusagen ganz schmalspurig umgesetzt oder weitergehend? Also da haben wir harte Kämpfe ausgefochten, auch im Bundestag. Ich kann mich da gut dran erinnern, haben wir eine große Kampagne gemacht, auch um da Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja, und dann ging das weiter nach 2021, sozusagen untergesetzliche Regelungen noch zu bauen. Da gibt es eine BSGVO, also eine Rechtsverordnung dazu, die das so ein bisschen ausgestaltet. Und jetzt sind tatsächlich Kollegen hier aus dem DBSV auch noch dran, an der Normierung mitzuarbeiten, also an den technischen Normen. So, also das ist ein langer Weg, bis das hier Wirklichkeit werden konnte. Und jetzt wird es vor allen Dingen darum gehen, das gut umzusetzen, ne? Weil Gesetz ist eins, aber ein Gesetz ist immer nur so gut, wie es auch gelebt wird.
Und Herr Kalisch, Sie haben ganz eng mit der Wirtschaft zusammengearbeitet, richtig?
Ja, in meiner Haupttätigkeit im Bereich der Medienangebote für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen sind wir ja im Medibus mit unserem Dachverband sehr aktiv in der politischen Arbeit zum einen und auch mit der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Es ist so, dass als das absehbar war, dass der European Accessibility Act kommt, weiß ich noch, auf einer Frankfurter Buchmesse hatten wir dazu einen Workshop mit ein paar Kollegen aus Italien, aus Großbritannien, auch mit der europäischen Verlegergemeinschaft. Und ich bin dann aufgesprungen, bin hochgegangen zum Börsenverein und habe gesagt, hey Leute, wisst ihr das schon, dass das European Accessibility Act kommt? Und da haben die gesagt, ja, Herr Kalisch, wir wissen, dass das kommt. Und hatten so natürlich die Mundwinkel ganz schön nach unten gezogen. Und dann habe ich gesagt, ey, na passt doch mal auf, aber wollen wir das nicht irgendwie zusammen, wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken und zu sensibilisieren, ich schlage vor, wir machen eine Arbeitsgruppe. Ja, können wir doch probieren. Und dann haben wir diese Taskforce beim Börsenverein gegründet. Und die Taskforce, also eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema befasst. Und das ist dann seit 2019 oder sogar schon 2018 haben wir losgelegt. Und der Börsenverein koordiniert diese Arbeit, die läuft auch jetzt noch, wird auch noch weiterlaufen, die Zusammenarbeit. Und zum einen sind da die Verlage dabei, auch die Buchhändler, natürlich auch die Gremien der Verlagswelt und auf der anderen Seite die Blinden-Sehbehinderten-Selbsthilfe und wir quasi als Medibus-Organisationen, als Bibliotheken für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen. Wir sind ja Deutschland, Schweiz und Österreich sehr gut vernetzt. Und es ist uns super gelungen, muss ich wirklich sagen, Richtlinien gemeinsam zu erarbeiten und diese Standards, von denen wir schon gesprochen haben, die quasi ins Deutsche zu übertragen, Anleitungen zu schaffen. Und dann haben wir Seminare durchgeführt, Sensibilisierungskurse, Vorträge gehalten, Präsentationen gemacht und ganz viel Austausch und ganz viel Kommunikation hineingebracht. Und wir haben gemerkt, dass diese Verlagswelt grundsätzlich inhaltlich sehr dem Thema zugewendet ist, wo ja ein Verleger ja auch Interesse hat, sein Wissen an viele Menschen zu geben. Und es ist für sie einfach eine neue Möglichkeit, hier auch neue Kundengruppen zu erschließen. aber auf der anderen Seite auch eine inhaltliche Einstellung dazu da ist. Selbstverständlich möchten sie gerne ihr Wissen halt weitergeben und auf dieser Ebene, dass sie selber noch gar nicht so richtig gewusst haben, wie kann man denn als Blinder jetzt ein E-Book nutzen oder wie muss es dann ausgestaltet sein technisch, damit man es gut nutzen kann, dass wir da ganz viel Expertise einbringen und im Zusammenspiel mit den Verlagen dort eben wirklich tolle Lösungen erzielen und die Verlage selber sich sehr intensiv über das Thema gebeugt haben in den letzten Jahren. Und ich bin sehr gespannt, was dann im Sommer wirklich Schritt für Schritt ankommen wird von den großen Verlagen. Gerade im belletristischen Bereich sind die da sehr aktiv. Der Bereich Bildungsmedien ist wesentlich komplexer und schwieriger, aber auch da haben wir Kontakte und Ansatzpunkte und werden dran arbeiten. Sie merken schon, Sie müssen mich jetzt hier bremsen, weil ich komme sonst ins Schwärmen. Es ist nicht so, dass das natürlich immer alles reibungslos funktioniert. Es ist nicht so, dass das alles nur ganz einfach ist, aber es ist eine Bereitschaft da und es ist eine Zusammenarbeit da. Und da muss ich eben sagen, das ist auch der Riesenvorteil, dass wir als Selbsthilfe, Präsidium, DBSV, mit unserer Rechtsbeiständin, hier sage ich mal, Frau Christiane Köller, wir international und auch national da immer wieder schon aktiv geworden sind und dran geblieben sind an dem Thema und die Wirtschaft mitgenommen haben und auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben.
Und in der Folge heißt das jetzt, dass wenn man sich Ende Juni, Anfang Juli ein Buch für den Urlaub kaufen möchte, dann ist es wahrscheinlich barrierefrei verfügbar.
Ja, wird große Chancen haben, gerade im belletristischen Bereich, dass man die Bücher gut lesen kann. Genau. Es ist auch so, die eine Seite wird sein, dass die Verlage selber Angebote machen, aber wir auch als Medibus-Bibliotheken da sehr viel mit den Verlagen zusammenarbeiten, weil, schauen Sie, es ist ja auch eine Frage, die Anwender zu qualifizieren, zu unterstützen, jetzt sich mit E-Book-Readern auszukennen und auch die Bücher zu finden im Internet. Und da können wir auch wieder unsere Expertise einbringen, was den Verlagen sehr entgegenkommt. Da sind die nicht traurig drüber, dass wir sie dabei unterstützen, weil dort ansonsten, wenn dort jeder blinde Mensch dort anruft und sagt, ich kann euer Buch nicht finden, ja, da wären die ja auch nicht froh. Also diese Zusammenarbeit wird sich auch in der Zukunft fortsetzen und wir sehen da auch ein riesen wichtiges Aufgabenfeld für uns als Medibus in der Zukunft, einfach auch die Nutzerinnen und Nutzer zu beraten und mit den Verlagen weiter zusammenzuarbeiten.
Genau, da muss ich vielleicht noch einmal klarstellen, es ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels.
Sehr gut.
Genau. Aber damit ist es nur eine Branche, wenn auch eine sehr wichtige. Was könnten sich denn jetzt andere Branchen davon abschauen?
Na, ich glaube, was ja etwas ganz Wichtiges ist und ich finde, das ist wirklich beispielgebend, dass es auf Augenhöhe ein Kontakt mit blinden und sehenden Menschen stattgefunden hat, zu gucken, wie können wir das, was jetzt im Gesetz, in den Verordnungen, in den Normen steht, in die Praxis bringen. Was bedeutet das für die Abläufe? Was ist besonders wichtig für die Nutzergruppen? Was ist da zu beachten? Und das auf Augenhöhe so zusammenzuarbeiten, das ist etwas, was die UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich auch möchte. Und das ist hier an der Stelle, finde ich, schon ganz gut gelungen. Das haben wir bei den anderen Bereichen, die wir da integriert haben, in das Gesetz so nicht vorfinden können. Da wird es größere Überraschungen geben, wie es dann tatsächlich aussieht, ob ich dann endlich die App der Deutschen Bahn barrierefrei nutzen kann ab Juli oder ob ich die ÖPNV-Infos kriege oder ob ich mein Konto bei jeder Bank öffnen kann und dann auch gut benutzen kann. Da sind wir sehr gespannt drauf und das werden wir uns dann auch sehr genau angucken. Und ich glaube, was hier im E-Book-Bereich erreicht wurde, das ist wirklich etwas, was ich schon als vorbildlich halte. Da wird nicht alles perfekt sein, ne? Wir werden dann nicht jedes Buch barrierefrei haben im Juli. Aber ich glaube, da sind Grundsteine gelegt, dass letztlich die Produktionsprozesse so weiterentwickelt werden können, dass es da immer besser wird. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man ja hin muss, ne? Also man wird nie jeden Einzelnen mitkriegen. Aber dass man erstmal so über Grundstrukturen spricht und darüber, was ist denn jetzt besonders wichtig, wie können wir das gut umsetzen, das finde ich schon wirklich beispielgebend. Und wir haben auch aus anderen Branchen, also gerade aus dem Onlinehandel, in letzter Zeit viel Anfragen bekommen. Also das muss ich schon auch sagen. Also es gab so einzelne Unternehmen, die auch hier in der Geschäftsstelle angefragt haben, was ist denn, was weiß ich, zum Beispiel beim Kauf von Kleidung online besonders wichtig, was wäre da bei den Bildbeschreibungen zu beachten und so. Und da versuchen wir natürlich Dinge, die dann schon entwickelt sind, auch zu übertragen, dass man nicht alles wieder neu erfindet, sondern auch gesammelte Erkenntnisse dann eben auch branchenübergreifend sozusagen nutzen kann. Und da sind wir sehr gespannt, wie es jetzt tatsächlich in der Praxis ankommt.
Ich würde den Ball kurz gerne zurückspielen, auch nochmal an den DBSV, weil das macht es halt deutlich in unserem Projekt. Wir haben erst in der europäischen Lobbyarbeit, in der Politikarbeit mit den Verbänden, mit der europäischen Verlegervereinigung und den Leuten erstmal geredet, um überhaupt ein Gesetz, eine Richtlinie in Gänge zu bringen, was ja auch schon viele Jahre gedauert hat. Dann haben wir es in Deutschland in der Politik in den Griff kriegen müssen und dann auch natürlich immer wieder mit den Industrieverbänden gemeinsam dran arbeiten. Das macht es halt auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir schlagkräftig sind als Selbsthilfeorganisation gegenüber Politik, gegenüber den Lobbyverbänden, die ja gewiefte Leute sind, auch sich durchaus in Dingen mal herauszureden, wollen wir doch mal ehrlich sein, und Ängste haben vor zu hohen Kosten vielleicht und den Mehrwert von Barrierefreiheit doch noch nicht auf jeder Management-Etage verstanden haben. Und das braucht halt diese Graswurzelarbeit auf jeder Ebene, politisch, wirtschaftlich, auf der Verbändeebene und dann auch noch auf einer technischen Ebene, wo man auch noch wissen muss, wenn ich mit Fachleuten rede, über wie man moderne E-Books produziert, dann muss ich wissen, worüber die reden, was die für technische Dinge einsetzen. Und da brauche ich also Experten, mit denen man dann auf Augenhöhe da auch wieder kommuniziert. Dieses breite Feld braucht eben auch eine starke Selbsthilfe.
Und vielleicht eine Sache möchte ich noch ergänzen, weil das wird manchmal so vergessen. Blinde und sehbehinderte Menschen sind ja in dem Fall, also wir sind ja Verbraucher. Ja, wir sind Verbraucherinnen und Verbraucher. Und es ist noch nicht angekommen, dass das so ist und dass Barrierefreiheit Teil wirklich der Verbraucherrechte ist. Und da sind wir die starke Stimme, die das auch deutlich machen und die dann die Interessen der blinden und sehbehinderten Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch wirklich wahrnehmen als Selbsthilfe, weil ja, wir haben durch das Gesetz eben auch Rechte, ne? Also es ist nicht nur, also klar, der Gesetzeszweck sagt einerseits, es soll den Warenverkehr sozusagen erleichtern. Aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher endlich Zugang, wirklich so wie jeder andere nicht behinderter Mensch auch, zu E-Books, zu Bankdienstleistungen, zu Informationen des öffentlichen Personenverkehrs und so weiter bekommt. Und das ist mir schon nochmal ein Anliegen, weil da merken wir schon auch, dass wir als Selbsthilfe losgehen müssen und dass da noch nicht die üblichen Player volle Lotte dahinter stehen und jetzt plötzlich zu den Kämpfern für Barrierefreiheit werden, sondern da ist es schon auch unsere Aufgabe, hier mit starker Stimme aufzutreten.
Und das ist dann beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in diesem Fall gelungen.
Das werden wir dann sehen, wenn die Praxis tatsächlich kommt ab Juli. Da werden wir dann natürlich auch die Instrumente nutzen, die wir zur Verfügung haben, um da unseren Rechten auch zur Geltung zu verhelfen.
Was sind denn das für Instrumente?
Ich würde vielleicht mal so anfangen, damit man sich das auch so als Hörerin oder Hörer, die jetzt nicht so im Thema stecken, so ein bisschen vorstellen kann, wie das Gesetz gestrickt ist. Das Gesetz ist so gestrickt, dass die Hersteller, die Importeure oder die Händler, die haben die Pflicht, die Barrierefreiheit herzustellen. Und die müssen sozusagen selber erstmal dafür sorgen. Und die müssen sich selbst einschätzen, erfüllen sie das oder erfüllen sie die Anforderungen nicht. Das heißt also, bevor ein Smart TV oder ein Zahlungsgerät, was im Handel eingesetzt wird, auf den Markt kommt, gibt es da keine Behörde, die erst testet und sagt, jawohl, ist alles barrierefrei, ihr dürft es jetzt verkaufen. Nee, es ist andersrum. Die müssen sozusagen selber sicherstellen, dass diese Geräte barrierefrei sind oder dass eine Website, wo ich einen Online-Shop habe, barrierefrei ist. Und dann ist das System so, das ist ja dann erstmal auf dem Markt. Und dann gibt es einen Mechanismus, der nennt sich Marktüberwachung, also eine Behörde, die dafür zuständig ist, zu überprüfen, stichprobenartig, aber auch auf gezielte Beschwerden hin, dass die angebotenen Produkte und Dienstleistungen, die unter das Gesetz sind, auch wirklich barrierefrei sind. Und diese Marktüberwachungsbehörde, das ist ein wesentlicher Mechanismus, die werden die Bundesländer gemeinsam einrichten in Sachsen-Anhalt. Wir haben mit denen auch schon Kontakt aufgenommen, um uns dort bekannt zu machen und zu gucken, wie können wir mit denen zusammenarbeiten. Und die zweite Marktüberwachungsbehörde, betrifft die Medienaufsicht. Da geht es um die Streamingdienste und Mediatheken und was da alles dranhängt. Also das ist der eine Strang, den man so hat, ne? Also man kann sich an die Marktüberwachungsbehörde wenden, wenn man feststellt, da ist was nicht barrierefrei und die müssen dem dann nachgehen.
Das kann jede Einzelperson tun?
Das kann man als Person tun, das kann man aber auch als Verband tun. Und die haben aber auch eine Marktüberwachungsstrategie zu machen. Das heißt, die müssen auch selber festlegen, welche Produkte und Dienstleistungen sie sich sozusagen rausziehen und mal von sich aus prüfen. Ja, also das ist auch deren Aufgabe. Das ist so der eine Strang. Und der zweite, den man noch gemacht hat, man hat die Möglichkeit geschaffen, ein Schlichtungsverfahren direkt gegen den Wirtschaftsakteur einzuleiten bei der Schlichtungsstelle des Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung. Da wird dann auch die Marktüberwachung beigeladen. Ist allerdings nur ein Schlichtungsverfahren. Das heißt, wenn man da durch ist, ist man durch. Und wenn man da nicht zu einer Einigung kommt, muss man gucken. Aber da ist ja die Marktüberwachungsbehörde mit eingebunden. Die Idee hinter diesem Schlichtungsverfahren ist, dass am Anfang noch sehr viel Unwissenheit da sein wird über Fragen der Barrierefreiheit, dass man über diesen Weg versucht, auch noch mehr Sensibilität zu schaffen und im Einvernehmen sozusagen eine Verbesserung der Situation. Ja, und dann hat man als letztes Schwert oder das, was ich jetzt erstmal so angehen würde, wir sind als Verbraucherschutzverband auch in der Lage, natürlich die Rechte, die man da verbraucherschützend hat, zu nutzen und dann zu gucken, ob man da darüber dann auch als Verband weiterkommt. Da sind wir gerade am Prüfen, wie weit da unsere Möglichkeiten dann tatsächlich nutzen können. Aber wir würden jetzt erstmal damit anfangen, erstmal unsere blinden und sehbehinderten Menschen wirklich detaillierter noch als über diesen Podcast zu informieren. Was gilt da eigentlich so? Was ist umfasst? Und welche Möglichkeiten hat man der Durchsetzung? Und dann auch vielleicht zu gucken als Verband, was können wir, wenn es wirklich in dem einen oder anderen Fall mal nicht gut läuft, was wir nicht hoffen, aber auch dafür sorgen, dass Dinge barrierefrei werden.
Da kann ich noch ein Beispiel auch aus dieser Medibus-Arbeit jetzt beisteuern, wo wir genau diesen Themenfeld natürlich auch Aufmerksamkeit jetzt für die Zukunft schon geschenkt haben, dass wir einen Prüfrahmen, einen Prüfkriterienrahmen entwickelt haben, zusammen mit der Verlegerwelt, den haben wir Ihnen auch vorgestellt, den wir quasi als Qualitätssicherungsmaßnahme einsetzen können. Das heißt, Verlage, die Fragen haben, die gerne die Qualität im Sinne der Barrierefreiheit von ihren E-Books verbessern wollen oder eben überprüfen wollen, die können sich an uns wenden. Wir sind da auch schon im ersten Kontakt mit der Überwachungsstelle und werden natürlich auch mit Ihnen gemeinsam gucken, wie wir dieses Verfahren dann auch in die Anwendung bringen können, um auf der einen Seite dann auch diesen Prozess der Qualitätssicherung dabei auch weiterzugestalten, die Verlage dabei zu unterstützen und auf der anderen Seite aber auch die Nutzerinnen und Nutzer halt mitzunehmen und zu beraten und zu unterstützen. Und so ist es eben, glaube ich, wieder auch ein sehr schöner Griff, der schon über die Wirkungsweise des Gesetzes hinaus jetzt wirken kann, dass wir das geschafft haben, diesen ganzen Prozess zu begleiten und auch zukünftig auszugestalten. Denn Christiane Möller hat es ja schon mehrfach angedeutet, wir sind hier in einem Prozess, wir können jetzt nicht erwarten, dass am 1. Juli die ganze Welt uns barrierefrei zu Füßen liegt, sondern wir sind in einem Prozess. Wir haben jetzt Rechte, die wir einfordern können als selbstbetroffene Personen, aber sie durchzusetzen, wird schon auch noch unsere Aufgabe sein. Es wird ein Prozess sein, es wird nicht alles auf einmal passieren.
Alles klar, das heißt, mit diesem optimistischen, aber auch geduldigen Blick sozusagen können wir in die nächsten Monate schauen.
Genau, man muss Optimist bleiben und manchmal ist das auch hart, dann immer wieder optimistisch zu bleiben, weil es gibt ja durchaus auch genügend Rückschläge, die wir da erleiden. Aber ich glaube, der Optimismus ist gut und wir haben eben, wie gesagt, jetzt ein Werkzeug, was wir nutzen können, auf dem wir weiter aufbauen können.
Auf dem wir weiter aufbauen können, auf dem wir aber auch weiter auf diesem Weg gehen wollen und müssen, ne? Also das kann ja nur ein erster Schritt sein, dass die Produkte und Dienstleistungen, die ich vorhin mal so ein bisschen umrissen habe, da umfasst sind. Wie gesagt, Schutz ist ja für die Zukunft noch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Haushaltsgeräte, ne? Es betrifft viele im Alltag wirklich ganz intensiv. Es betrifft das Thema Postdienstleistungen zum Beispiel. Also wenn ich da an diese Paketstationen denke, ne, die da immer wichtiger werden, die sind ja momentan für uns noch nicht bedienbar. Es betrifft aber auch den Gesundheitsbereich, also zum Beispiel das Thema Blutzucker, Glucose, sowohl die Messgeräte als auch dann die Geräte, die man braucht, um das Insulin in den Körper zu bekommen. All das ist ja heute digital und man hätte technische Möglichkeiten, das dann auch zu regulieren, sodass das barrierefrei dann auch angeboten werden kann. Und das sind so Dinge, wo wir denken, dass der Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder die europäische Norm dahinter schon mal eine gute Grundlage bietet, wo man jetzt aber auch dranbleiben muss, ne? Und das wird politisch, glaube ich, aber nochmal ein großer, großer Weg, sich da weiter zu bewegen. Ich habe jetzt den Koalitionsvertrag gerade mal so ein bisschen angeguckt. Der ist leider da nicht so konkret in seinen Ausführungen, aber vielleicht überrascht uns ja die künftige Bundesregierung, dass sie diesmal zwar keinen so präzisen Koalitionsvertrag haben in puncto Barrierefreiheit, aber dann in der Sache ins Handeln kommen. Das wäre ja dann zu wünschen. Aber da müssen wir wirklich rankommen, weil Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte wie Menschen ohne Behinderung und wir müssen auch dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Und da reicht's halt nicht, Appelle zu machen, das haben wir in Deutschland gesehen, sondern wir brauchen dann eben auch wirklich klare Regelungen, die dann Vorgaben zur Barrierefreiheit machen. Sonst kommen wir hier nicht weiter und da werden wir auch als DBSV dranbleiben.
Ja, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist eine Etappe, eine wichtige Etappe, aber es ist noch lange nicht die für alle schon dienliche Lösung. Und wir haben es ganz deutlich ja gesagt, es gibt noch viele Felder, die derzeit gesetzlich noch nicht in diesem Bereich wirklich ernsthaft verpflichtend sind. Und deshalb hört unsere Arbeit da in der Selbsthilfe und in dem Bereich nicht auf, sondern geht einfach weiter. Und da braucht man schon Optimismus und Dynamik, um da dran zu bleiben.
Aber den haben wir, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich höre da auf jeden Fall auch eine gewisse kämpferische Bereitschaft oder Durchsetzungsvermögen
raus. Auf jeden Fall.
Das haben wir gelernt.
Sehr gut. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch und wir bleiben also aufmerksam im politischen Feld, so wie beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Danke.
Weitere Informationen zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz finden Sie unter www.dbsv.org/barrierefreiheitsrecht.html. Informationen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum Thema Barrierefreiheit gibt es unter www.börsenverein.de/beratung-service/barrierefreiheit. Börsenverein mit OE. Eine Anleitung, wie Sie digitale Barrieren melden können, steht unter sichtweisen-online.org/gut-zu-wissen/digitale-barrieren-melden-so-geht-s. Hinweise zum 3W-Konsortium finden Sie auf www.w3.org/wai/fundamentals/accessibility-intro/de. Wichtige Informationen zur Folge gibt es auch in unseren Shownotes verlinkt. Im Präsidiumsgespräch hörten Sie Christiane Möller und Thomas Kalisch. Moderation Leonie Koll. Redaktion und Schnitt Christian Balbach, Ute-Stefanie Mansion, Leonie Koll und Daniela Bringer. Sounddesign Robby Sandberg. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren und bewerten Sie uns gerne. Das nächste Präsidiumsgespräch erscheint Ende September. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, hören Sie auch in unsere anderen Podcasts rein. Diese finden Sie unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts. Gerne können Sie uns Fragen und Anregungen zukommen lassen. Nutzen Sie dafür die Direktnachrichten bei Instagram oder Facebook oder unsere E-Mail-Adresse podcasts@dbsv.org. Bis zum nächsten Mal.